Halleluja, Lob und Dank. Heute, ich lade dich ganz herzlich ein, so ein Tag, wo einfach Glück über diesen ganzen Tag steht. Als ich mit dem Auto hierher fuhr, überall sprachen die Leute, was macht einen glücklich, was muss man tun, um glücklich zu sein. So, die Leute haben sich beschäftigt, was braucht man, um glücklich zu sein. Und ich möchte auch heute das Thema umdrehen ein bisschen und sagen, was braucht man heutzutage, um gläubig zu sein, erfolgreich zu sein, gesegnet zu sein. Was braucht man? Und eigentlich gar nicht viel. Und die Leute wurden dann auf der Straße befragt, was braucht man, um glücklich zu sein? Schöne Erlebnisse, der Frühling, die Sonne kommt oder was auch immer war. Was brauche ich, um echt gläubig zu sein, stark zu sein im Glauben? Und mein Thema heute ist Funktionen des Glaubens. Was muss ich tun, um wirklich, dass mein Glaube funktioniert, dass mit meinem Leben vorwärts geht? Diese Gedanken werde ich hier ein bisschen versuchen aufzuarbeiten. Gott hat mir ein interessantes Thema gegeben aus Matthäus Kapitel 17. Da ist der Vater, der ein epileptisches Kind zum Herrn Jesus bringt. Dort heißt es mondsüchtig, aber wer weiß, was mondsüchtig ist. Also Nachtwandler oder wahrscheinlich sowas ähnliches. Also, aber auf jeden Fall, er war ein Epileptiker. Und diesen Jungen haben sie zu den Jüngern gebracht, unten am Berg. Jesus war oben auf dem Berg, hat sich offenbart, verklärt als der große Messias, der Heiland, spricht mit Moses, spricht mit Elia. Und dann kommt unser Petrus, oh Herr, hier ist gut sein. Und unten sind vielleicht noch 9 Jünger oder vielleicht auch noch mehr, im Tal ein bisschen etwas tiefer. Die anderen sind ein paar Schritte weiter. Die sind bei Jesus und die sagen, hier ist gut sein. Und unten bringen sie dann das Kind zu den Jüngern und die sagen, Satan raus, im Namen Jesus, Satan raus. Und der Teufel ist nicht rausgegangen. Der hat vielleicht wieder einen Anfall gekriegt oder was auch immer gewesen ist. Und dann kommt Jesus runter mit seinen Jüngern und sein Heiland, guck mal, wir haben hier so einen Fall für dich, einen ganz schwierigen Fall, Meister, bitte hilf uns. So, dieser Junge, von dem heißt es ja, manchmal, wenn er in die Nähe vom Feuer kommt, fällt er ins Feuer, wenn er in die Nähe vom Wasser kommt, fällt er ins Wasser oder was auch immer ist. Und wie gesagt, der Vater kommt nicht zurecht und ich weiß nicht, ob du epileptische Leute schon gesehen hast, die epileptische Anfälle haben, plötzlich aus dem heiteren Himmel kommt es. Und dann sind sie da, fangen an zu schäumen oder wie auch immer ist. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das ist mein Gedanke hier, was ich bewege. Und ich bin dieser Frage nachgegangen und ich bin wirklich erstaunt, was der Herr Jesus gesagt hat. Diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Und dann spricht er von dem großen Glauben. Was ist der große Glaube? Der große Glaube ist es nicht, dass man in Autorität spricht, mit der tiefen Stimme, so spricht der Herr, oder mit Vollmacht schreit und brüllt, raus, raus, raus mit dir. Nein, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du Berge versetzen. Das ist diese Stelle, die werde ich betrachten. Dieser Junge fällt manchmal ins Feuer, manchmal ja, suchen ihn bestimmte Geister auf, er hört Stimmen und das ist ein Epileptiker. Was ist ein Epileptiker? Ich will das mal einfach kurz mal streifen. Ich habe immer wieder sowas erlebt, auch in unserer Gemeinde, auch Nazareth-Straße. Da haben wir schon mehrere Fälle gehabt. So Leute, wo kamen und dann die Frau hat den Mann zerkratzt, der hat den Mann zugerichtet, dass er sich geschämt hat, auf die Straße zu gehen. Alles in epileptischen Anfällen. Nur als Beispiel. Ich könnte Lieder singen oder erzählen, was das ist. Leute, die in Epilepsie sind, die hören Stimmen, fangen an, sich auf dem Boden zu wälzen, zu zittern, was auch immer ist. Vollführen theatrische Bewegungen, erblassen oder erröten. Also das ist alles ist offen. Und dieses Problem hatte der Vater mit dem Jungen. Mein Junge, ich werde damit nicht fertig. Vielleicht haben wir auch solche Fälle, mit denen wir nicht fertig werden. Und ich möchte einfach mal aufreißen und mal versuchen, mit Gottes Hilfe zu zeigen, was macht man mit Fällen und mit Dingen, wenn man nicht fertig wird. Das Typische bei einem Epileptiker ist, dass er in Ohnmacht fällt. Und dann hat er oft Tötungsimpulse oder wird vom Satan getrieben. Das ist für mich teuflische Sache. Man wird getrieben, töte dich. Oder ich habe jemanden gehabt, der hat auch so einen Anfall gehabt und plötzlich, das war noch in Stuttgart in der Drogenszene, wahrscheinlich hat er LSD genommen und war Epileptiker, der springt zum Fenster raus. Ich bin Vogel. Und reißt das Fenster auf und springt raus, bricht sich das Genick, muss ins Krankenhaus und so weiter. Ein epileptischer Anfall war das und das war schrecklich. Andere haben hysterische Anfälle und Epilepsie ist nichts anderes als ein Überdruck des Ichs, mein Ich. Und dann, ja, platzt man und bei der Epilepsie brechen dann Effekte durch verschiedene Art, Wut, Zorn, Hass, dass man sich schlägt. Und das ist passiert bei vielen Leuten, die sich selber schlagen und die denken, sie müssen den Teufel austreiben, aber das ist nichts anderes wie Entspannung für sie. Da wird der Körper wieder abreagiert und kommt man wieder zur Ruhe. Aber der Teufel kommt und solche Menschen, epileptische Menschen, können eine ganze Weile ganz ruhig sein, ganz sanft sein. Und plötzlich kommt es hoch. Und wir sehen auch nicht nur Epilepsie, sondern andere Besessenheit. Typisch, dass Menschen in Zorn ausbrechen. Jähzornige Menschen sind auch besessene Menschen. Die können ganz liebe, nette Kerle sein, die ganze Zeit. Und plötzlich läuft ihnen etwas über die Leber. Und dann brechen sie aus in Wut. Und weißt du, dann stellen sie sich zur Schau irgendwie und gebärden sich unmöglich. Und ich sag euch auch in christlichen, charismatischen Kreisen, und ich warne euch, weißt du, da wälzen sich Leute vom Boden, und dann denkt man, das ist der Heilige Geist. Das ist nicht der Heilige Geist, das ist der Teufel. Leute zucken und so weiter und stampfen sich. Und da, weißt du, das macht nicht der liebe Gott. Der Teufel macht sowas. Und wir konnten den Geist nicht austreiben aus diesem Jungen, sagen die Jünger zu Jesus, was war da los? Was ist der Fall? Bei der Epilepsie ist das Typische, dass es plötzlich passiert. Plötzlich, alles was plötzlich passiert, ist nicht von Gott. Auch wenn der Herr Jesus seinen Plan ändert, aber plötzlich, Gott kündigt es an, Gott zeigt, Gott offenbart, Gott tut nichts unbewusst und Gott handelt also dadurch, dass er vorher was durch seine Knechte, durch seine Boten was sagt. Also so, das Plötzliche ist nicht von Gott. Das ist lang vorbereitet. Weißt du, es hat dem Herrn gefallen. Als die Zeit erfüllt war, Gott sandte seinen Sohn. Nur nebenbei. Epileptiker bekommen plötzlich Angst, von was auch immer, sobald es ernst wird. Also ich habe solche Fälle schon so oft erlebt. Da willst du gerade was Echtes tun, willst beten, und dann fangen die an, sich zu strampeln und wälzen. Solche Fälle gibt es. Dostojewski beschreibt, er war selber ein Epileptiker und sagt, da ist das Selbstwertgefühl übersteigert. Nach seiner Erkenntnis, nach seiner Erfahrung, das Selbstwert. Ich. Und dann versucht man zu beweisen, das sieht man auch bei kleinen Kindern, wenn zum Beispiel das Kind im Trotzalter ist und nicht gehorcht. Das wälzt sich auf dem Boden, das gehorcht nicht, bis das ist Besessenheit auch. Also diese Jähzorn, wenn das weiter ausgebaut wird, im Altertum, auch in den Tagen Jesu, war diese Krankheit etwas Unheimliches. Also wir konnten nicht austreiben. Mediziner können bis heute nicht heilen, die können es unterdrücken, die können ein bisschen beschwichtigen. Und hier lese ich in Matthäus Kapitel 17, Vers 19 folgende Verse. Da traten die Jünger zu ihm, und mein Thema ist Wachstum im Glauben, wie funktioniert der Glaube. Da traten die Jünger zu Jesus ganz besonders. Warum konnten wir diesen Teufel hier nicht austreiben? Warum konnten wir ihn hier nicht heilen? Warum konnten wir hier nicht helfen? Warum? Wir sollen das auch öfters, wenn wir Dinge haben in unserem Leben und nicht zurechtkommen. Warum konnten wir das nicht lösen? Lass uns darüber nachdenken. Und dann sagt Jesus ganz einfach, um eures Unglaubens willen. Ja, ganz einfach, um eures Unglaubens willen. Denn ich sage euch wahrlich, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, mögt ihr sagen zu diesem Berg da hinten, hebe dich weg und geh in mir unter und so weiter, hebe dich weg. Das wird möglich sein. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Verstehst? Wegen eures Unglaubens willen. Aber haben die neuen Jünger da unten im Tal nicht geglaubt? Und die sind mit Jesus gefolgt. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie schon fast 3 Jahre waren sie mit Jesus. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen. Und Jesus hat ihnen die Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und sie haben Autorität gehabt. Und sie kommen sogar zurück mal bei Jesus und sagen, Schaumeister, uns sind sogar die Teufel untertan. Aber hier in diesem Fall konnten sie den Fall nicht lösen. Und diese Geschichte passiert kurz vor der nach der Verklärung Jesu. Sie haben dort gehört, Moses ist erschienen, wie Petrus begeistert war, Herr, hier war so gut, so wunderbar, so herrlich, hier haben wir einen offenen Himmel gehabt. Und die da unten kämpfen mit dem Teufel und werden nicht fertig. Mit diesem Dämon. Und Jesus kommt und Jesus zeigt, dass er auch Herr ist über Epilepsie, über Dämonie, über alle möglichen Krankheiten und Seuchen. Jesus ist Herr. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Er ist Herr, Majestät, König. Alles ist ihm untertänig. Und die Frage ist, warum konnten wir nichts austreiben? Mein Thema ist Funktion des Glaubens. Wie kriege ich diesen Senf von Glauben, dass es unter einem Nagel geht? Wie bekomme ich diesen Glauben? Was muss ich da tun? Natürlich hat er hier denen klipp und klar gesagt, diese Art fährt nicht aus, also Gebeten und Fasten. Was heißt das alles? Jesus, die Jünger waren wirklich nur Zuschauer bisher bei Jesus, wie er geheilt hat, wie er gewirkt hat. Sie haben beobachtet, was er getan hat. Und sie haben genau das Gleiche getan, so wie Jesus, wie er es befohlen war. Aber der Teufel geht nicht. Der Teufel geht nicht. Und dann kommen sie runter, der Petrus und Johannes, der hat auch nichts getan, denn der war auch dazu. Und ich bin überzeugt, Petrus war derjenige, der da gefragt hat, Herr, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und ich darf dir eines sagen, Wissen und so weiter und etwas kennen und so weiter und etwas haben und etwas können, sind zwei Paar Stiefeln. Sie hatten diese Herrlichkeit erlebt, sie haben gespürt, oben ist da was los, da passiert was und hier unten passiert nichts. Und wir wissen ja, er hat Autorität im Himmel, er ist unser Fürsprecher, der Herr Jesus Christus. Und was passiert bei uns? Nichts, nichts. Die Dämonen hatten keine Ahnung, keine Achtung vor den Leuten hier oder vor den Jüngern. Nein, wir gehen nicht raus. Wir gehen nicht raus. Wir wissen ja, Gott sei Dank, das war nicht so schlimm wie bei den Söhnen von Skephas, dass der Teufel da aufsprang in der ganzen Wahn und sagt, krass, verstehst, da können Sie froh sein, dass das nicht passiert ist. Und der Vater sagte, deine Jünger konnten das nicht. Und ich will dir eines sagen, jeder Gläubige, jetzt hör mir gut zu, wie funktioniert der Glaube, ist mein Thema. Jeder Gläubige hat Autorität durch Jesus Christus über Schlangen, Dämonen, weil sie was Giftiges trinken. Sie können sogar eine andere Sprache sprechen. Nicht gleich Französisch oder Chinesisch, nein. Aber sie sprechen total anders. Sie sagen die Wahrheit, die sie sagen, Rema-Worte, das ist die andere Sprache. Sie sprechen in Autorität und die Dämonen, hör mir gut zu, haben Respekt, wenn jemand mit Autorität kommt, wenn jemand ein Wort Gottes hat und sagt, und so spricht der Herr. Satan, hier hast du nichts zu suchen. In Autorität. Aber das müssen wir davon überzeugt sein. Und wie bekomme ich diese Überzeugung, dass Jesus Herr ist? Also nur durch Beten und Fasten. Nicht durch Bibelstudium und nicht durch Missionieren und nicht durch Singen und nicht durch Beten und nein, sondern wirklich Fasten. Und beten. Denn der Einzige, der bis jetzt gefastet hatte von diesem ganzen Clique, das war Jesus. Er hat 40 Tage gefastet und er hat den Satan überwunden. Und er hat Autorität gehabt. Jeder Gläubige kann das haben, sollte das haben. Autorität muss man sich verdienen, verstehst du? So von unten sich hocharbeiten. Und dann kriegt man ein Abzeichen, ein zweites Abzeichen, dann kriegt man noch ein Sternchen durch Treue, durch Hingabe. Manche Leute denken, wenn sie nur gebetet haben, die haben schon Autorität. Oder manche denken nur, ich war bei Jesus, ich war dabei, als da oben was passierte, auf dem Berg. Nein, es reicht nicht aus. Autorität und Vollmacht hat seinen Preis. Autorität bekommt man nicht automatisch. Geschwister, auch geistliche Autorität in unserem persönlichen Leben. Warum werde ich nicht damit fertig? Warum komme ich da nicht klar? Warum geht es bei mir nicht vorwärts? Autorität bekommt man nicht automatisch. Autorität hat jemand zuerst mal, der berufen ist. Und das waren die auch. Die Jünger waren berufen vom Herrn Jesus, jeder sogar einzeln. Sie haben sogar sind Jesus nachgefolgt. Und so weiter. Sie haben alles verlassen. Das war alles da, was wir Christen auch manchmal so Land auf Land ab haben. Wir sind dem Heiland begegnet. Und sie haben, ja, sich für Jesus entschieden. Aber Autorität ist viel mehr. Die Hingabe meines Lebens und einfach Heiligung, der Heiligung nachjagen, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Gott gehorchen, sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Was sage ich in dieser Situation? Es ist so wichtig, dass man das richtige Wort für die Menschen in ihrer Situation hat. Und Dämonen gehen raus, wenn wir die richtigen Worte sprechen. Jesus hat sogar chaldäisch zu einem Dämon gesprochen. Menschen raus, also steh auf. Chaldäisch. Weißt du, viele Dämonen kommen aus was weiß ich, aus Hinduismus, aus Esoterik oder was weiß ich, aus irgendwelchen Kulten von fremden Ländern, fremden Sitten und diese Leute sind besessen in ihrer Gewohnheit. Und die muss man in ihrer Sprache austreiben. Die geht nicht, wenn du sagst Deutsch und so weiter. Du musst hier, so wie Jesus gesagt hat, in Ausländisch, Chaldäisch übersetzt heißt es, das und das steht ja in der Bibel. So sprach Jesus, er sprach in Zungen. Und das ist, dass wir das richtige Wort in der richtigen Sprache auch haben, mit der richtigen Betonung. Manchmal muss man zu den Dämonen sagen, geh, 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 geh. Aber manchmal muss man brüllen, wie ein Löwe, und durch die Leute durchschütteln. Ja, dass sie Respekt fühlen und merken, hier ist jemand, wo er Respekt hat. Man muss Respekt demonstrieren. Ich will nur sagen, wie das alles so funktioniert. Und wenn du richtig mit dem lieben Gott lebst, mit Wandels und ganz normal, ohne Übertreibung und Überspannung, du hast Autorität, Stück für Stück. Du, wenn der eine geht, dann wirst du nachgeschoben, du wirst befördert. Verstehst du, was Beförderung ist? Du nimmst seinen Platz ein und wir nehmen einen Platz ein für Jesus. Jesus ist zum Vater gegangen und er sagt, ich gebe euch Autorität und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn du die Sendung Gottes hast, brauchst du nichts zu befürchten. Und je mehr Jesus in uns verklärt, verherrlicht wird und je mehr der Heilige Geist in uns Raum bekommt, ihr Lieben, umso mehr Autorität haben wir. Diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Was Jesus war, hör mir gut zu, das kannst auch du werden. Denn er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Das, was Jesus war, das kannst du werden. Das ist Erlösung. Weißt du, manche denken, er hat mir meine Sünden vergeben, er starb für meine Sünden, hat mich mit Gott versöhnt. Aber er hat mir ein Beispiel gegeben. Das, was ich gemacht habe, dass du das auch vergib. So wie Jesus vergeben hat. Rede so, wie Jesus geredet hat. Und du wirst merken, du hast Autorität. Wenn du sagst, ich sage das, und der Herr Matthäus hat es gesagt, oder wer das auch immer gesagt hat, das gilt nicht. Du musst das Wort Gottes haben. So spricht der Herr. Du musst dich mit Jesus identifizieren. Und wie kann ich das? Indem ich sein Leben lebe. Er hat sich erniedrigt. Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Fasten ist mehr als nur aufs Essen zu verzichten. Fasten ist mehr als nur sagen, heute mache ich das weniger oder sonst was. Fasten ist mehr und Beten ist auch mehr. Denn wir sollen nicht plappern wie die Heiden, sondern wir sollen aus dem Herzen beten, wie der Elia gebetet hat. Das haben wir am Sonntag als Thema gehabt. Bedingungen für Gottes Handeln und Eingreifen. Er hat sich gedemütigt bis zum Tode am Kreuz. Wenn wir in den Spuren Jesu folgen, haben wir Autorität, ihr Lieben. Und das ist nicht zu hoch und nicht zu viel und so weit gegriffen. Jeder kann das erreichen. Wir haben das, was Jesus auch hatte, noch viel mehr. Guck mal, Jesus war nur 3 Jahre wirksam. Wir wirken schon 50 Jahre oder sogar manche mehr. Und wir können uns wirklich durch die Gnade Gottes Stück und Stück entfalten. Wir lernen von Jesus. Und wir, er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Er ist der Weinstock, wir sind seine Rebe. Und wir beziehen den Saft und die Energie von Jesus. Und je mehr wir mit Jesus leben, desto mehr Kraft haben wir. Desto mehr entfalten wir den Glauben. Wegen ihres Unglaubens. Oder ihr Kleingläubigen. Verstehst du, wir bleiben Babys. Und viele sind Christen und sind Babys im Glauben. Sind nicht gewachsen. Weil sie nur Unterhaltung bekommen haben in den Gottesdiensten. Weil sie nur vom lieben Heiland und wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nee, verstehst? Ja, freilich, dass es nicht stimmt. Aber das wissen die meisten nicht. Ja, wir werden stark, wenn wir in ihm bleiben. Und Jesus sagt, wie in dieser Geschichte vom Weinstock, wenn ihr in mir bleibt, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Die Frage ist, bin ich in Jesus? Bleibe ich in Jesus? Zu diesem amerikanischen Evangelisten Moody, oder er hat diese Geschichte erlebt und erzählt, da kommt er zur Versammlung, er kommt natürlich nicht gleich, wenn alle Leute zur Versammlung laufen, nein, er kam später zur Versammlung und da sieht er, wie ein Kind, ein Junge, sein Ohr an der Mauer hält. Und dann hält er an und sagt, Bub, was willst du? Ja, ich möchte diesen Modi hören. Ich möchte den Modi hören, diesen Evangelisten. Aber der Wärter vorne, die Türposten, also dieser Wachposten, hat mich nicht reingelassen, weil ich ein Junge bin. Aber ich möchte Modi hören. Er sagte, ich sag dir eins, du kannst den Mode hören, aber pack mich an meinen Mantelzipfel, halt dich fest und lass nicht los, dann wirst du Mode hören. Und die ganze Zeit, als er dann durch den Posten, durch den Wachposten vorbeiging, der Saaldiener, dann hat er sich an dem Rock festgehalten und der Mode sagt, halt dich fest, du wirst Mode hören. Und er war so erstaunt, dass das der Mode war, an dem er sich festgehalten hat. Nur in aller Liebe. Und genauso, du wirst den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist sehen, wenn du dich an Jesus festhältst. Einfach an seinem Rockzipfel. Du musst nicht an der Wand stehen und lauschen. In aller Liebe. Wie wachse ich im Glauben? Wie nimmt mein Glaube zu? Wie werde ich stark im Glauben? Weißt du, was muss ich tun? Dich nur an Jesus halten. Geschwister, wir machen so kompliziert. Wie macht man das? So wie dieser kleine Bub halte ich an dem Rockzipfel des Herrn, wenn ich den Saum seines Kleides berühre. Verstehst du, da kommst du weiter. Wenn wir an ihm bleiben, Autorität gibt es durch Unterordnung. Verstehst? Wie kriege ich Autorität für mein Leben? Es wird einem gegeben. Die kann es nicht verdienen, die kann es auch nicht kaufen. Autorität kann man sich nicht kaufen. Und auch nicht verdienen. Es wird delegiert. Autorität wird delegiert. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Ein Zeichen der Autorität ist, dass man Macht hat auf Teufel und Dämonen und unreine Geister. Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht. Aber du musst ein Jünger Jesus sein. Von Jesus berufen, von Jesus begleitet, in der Nachfolge Jesus stehen. Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht, über rein unreine Geister und über alle Werke des Teufels zu herrschen. Und das nützt nichts. Du kannst die Vollmacht haben, aber du nützt die Vollmacht nicht. Ich habe eines gemerkt, was Vollmacht ist. Ich fahre die Schwarzwaldhochstraße und da fährt ein Auto runter die Böschung. Und ich stehe an und versuche das Auto zu halten. Damals gab es noch keine Handys, dass jemand in die Stadt runterfährt und dann Polizei oder Krankenwagen holt, da unten ist ein Unfall passiert. Ich winke und halte. Ach, die machen so und dann winken sie so wieder. Verstehst du, also die haben nicht angehalten. Und dann kam schließlich doch die Polizei. Der Mann steigt aus, macht so und alle drücken auf die Bremse. Habe ich gedacht, guck mal, bei mir haben sie nicht angehalten, bei dem halten sie an. Und ich weiß nicht, ob er studiert hat, ob er Christ ist oder was es ist, aber bei dem halten sie an. Er hatte Autorität. Wenn wir Autorität haben, dann passiert auch was. Und es ist so wichtig, dass du weißt, ich habe die Uniform. Verstehst? Ich habe Autorität. In Jesu Namen auf Schlangen und Skorpione zu treten, wie funktioniert mein Glaube? Weißt du, Jesus hat da gar nicht groß rumgefummelt und gesagt, mach so, mach so, mach so, wir experimentieren mal. Nein, er wusste ganz genau, Satan, weg, raus mit dir. Und es war so einfach. Und da, auch die wahren Christen, wahren Gläubige, die dürfen und müssen nicht rumexperimentieren. Wenn wir Jesus wirklich kennen, wenn er der Herr unseres Lebens ist, das ist die große Frage, ist er der Herr unseres Lebens? Viele sagen Herr, Herr, Herr. Und viele reden von Jesus, aber ist Jesus wirklich in ihnen? Und deshalb, diese Art fährt nicht aus, also durch Beten und Fasten. Was ist das alles? Viele Christen, wahre Christen, wahre Jünger Jesu, sie haben einfach sich Jesus hingegeben, ihm gedient, waren demütig und Gott war ihnen gnädig. Es hängt so viel ab von der Gnade Gottes, dass Gott uns gnädig ist. Und als das alles vorbei war, fragen, warum konnten wir es nicht austreiben? Jesus erwähnt, es gibt verborgene Kräfte. Und die verborgenen Kräfte kommen durch Beten und Fasten. Was mich vor vielen Jahren zum Fasten, dass ich fasten durfte und konnte, bewegt hat, da war ein altes Buch, irgendjemand habe ich in der Gemeinde das Buch ausgeliehen und nie mehr wieder zurückbekommen, Fasten, die Atomkraft Gottes. Das ist ein, kennt ihr dieses Buch? Ja, war mal vertrieben, aber dieses Buch ist nie mehr zu mir zurückgekommen. Aber dieses Buch habe ich gelesen, habe ich sofort gesagt, ich muss fasten und beten, sonst passiert nichts in meinem Leben. Und ich war Prediger, war geisterfüllt, war getauft, habe Gott gedient, aber Fasten, das habe ich zwar 2 Tage mal oder 3 Tage oder mal vielleicht eine ganze Woche mal gefastet, aber wirklich, wo ich Gott mich hingebe, erst gemerkt, wenn man sich Gott hingibt, merkt man, was für eine Kraft da war. Was für eine Kraft im Fasten liegt. Weißt du, Fasten ist das Unterstreichen des Gebetes. Ja, Herr, ich will um jeden Preis. Jesus erwähnt diese verborgene Kraft des Betens und des Fastens. Das führt uns in eine tiefe Gemeinschaft mit Gott. Da schließt du dich ab. Da interessiert dich die Welt. Die Welt kann einen Buckel runterrutschen bei dir. Die interessiert dich nicht mehr. Und du schöpfst göttliche Kräfte. Und ich weiß beim Fasten, was das für eine göttliche Kraft ist. Das Kraft kommt nicht von Essen und Trinken, ihr Lieben. Das kommt aus dem Geist. Und ich weiß auch, ich habe also so 35. oder 36. Tag gefastet, mein Sohn zieht um, also von einer Wohnung in die andere. Und ich soll helfen. Und ob ich helfen könnte, ich habe gesagt, ja, ich kann helfen. Und habe gedacht, gut, ich kann ein bisschen aufpassen, dass niemand die Sachen von der Straße klaut und dergleichen. Und dann sehe ich, wie diese Buben da oben sich anstrengen, um Waschmaschine runterzubringen. Und dann sage ich, komm, ich pack an, ich bin ja ein erwachsener Mensch. Und dann packe ich an. Du, ich habe so eine Kraft gespürt. Und habe gemerkt, das kommt nicht, Kraft kommt nicht von Essen und Trinken. Es kommt vom Kopf. Es kommt aus dem Kopf. Und ich habe mich gewundert, wo kommt das her? Und deshalb habe ich so Spaß und Freude am Fasten bekommen. Einfach, du bekommst Kraft. Persönlich für dich, nicht für die anderen. Du kannst zwar helfen, Waschmaschine runterzutragen, aber das ist nicht deswegen, sondern dass du im Glauben wächst, im Glauben arbeitest und für Gott dienst. Wer betet und fastet, schöpft göttliche Kräfte, schöpferische Kräfte. Weißt du, da siehst du Kräfte an. Manche große Künstler, Michelangelo, als er da oben in der Kapelle, auf dem Sixtinischen Kapelle ausgemalt hat, da ist er manchmal ganze Woche nicht runtergekommen zum Essen. Der hat oben gemalt, von oben sogar gepinkelt. Verstehst du? Richtig, richtig menschlich, der ist gar nicht runtergekommen. Ich bleibe hier oben, ich habe jetzt die Idee, jetzt bin ich so schöpferisch, jetzt bin ich so kreativ. Bei Fasten und Beten. Wir sind leicht und schnell überfordert, bleiben auf der Strecke, kommen gar nicht mehr weiter und verzweifeln. Und Jesus sagt, diese Art, wo du jetzt drinsteckst, dein Problem, kommst nicht weiter, kannst machen, was du willst. Um aufzutanken, musst du beten und fasten, Bruder und Schwester. Ich sage das eine, wenn du nicht mehr durchkommst, wenn du nicht mehr weiterkommst, es gibt nur einen Tipp, was ich sage, geh nicht in der Versammlung hin und her, sondern geh in die Kammer, schließ die Tür zu und rede mit dem lieben Gott und schalte Küche auf kalt oder gar nicht, Kühlschrank rausstecken, alles, weiß einfach, sich Zeit für Gott zu nehmen. Und wir werden erreichen, was wir erreichen wollen. Diese Art, sagt Jesus, fährt nicht anders aus, als durch Beten und Fasten. Das ist so Senfkorn-Glaube. Die ganze Rede in Matthäus 17 ist nur über den Senfkorn. Du hast schon viel gehört, so kleiner Same. Und man erzählt wunderbare Geschichten. Aber dieser kleine Same ist diese kleine Kraft. Im Wort Gottes heißt zu einer Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort nicht verleugnet. Du hast ja mein Wort festgehalten. So, wenn du verzweifelt bist, nicht mehr weiter weißt, geht in eine Berghütte oder in irgendein Kellerloch und schließ dich ein und sag, Gott, ich will dich suchen. Ich bin fertig. Ich bin ausgetrocknet. Ich bin durstig. Oh Herr, meine Seele ist so unglücklich. Ich bin so unzufrieden über alles, was in meinem Leben passiert. Und ich möchte zu Leuten sprechen heute, die unzufrieden sind mit ihrer Religion, mit ihrer Kultur, mit, ja, alles so schwach, verstehst du, so nachlässig. Lass mal alles schleifen. Wir sind geistlich so arm. Wir haben den Namen, dass wir leben. Verstehst, Gemeinde des Herrn, was auch immer ist. Aber du hast den Namen, aber die Kraft. Und die Kraft kommt über Fasten und Beten. Wir müssen, wie der blinde Bartimäus, er sitzt am Rand und da kommt Jesus vorbei. Da schmeißt er sein Bettlergewand weg und rennt auf Jesus zu. Und wir müssen unser Bettlergewand wegwerfen, immer bitten, betteln und so weiter. Nein, einfach Gott suchen. Hunger nach Gott zu haben. Bei vielen funktioniert das Glaubensleben nicht mehr. Und du merkst, du, ich bin so in einem Trott, in so Routine. Also es macht keinen Ruck vorwärts und keinen Ruck rückwärts. Passiert gar nichts. Und andere glauben, ich bin mit Gott okay. Das reicht, was ich habe. Aber sie haben keine Vollmacht, kein Überwinderleben. Denk drüber nach. Sie haben schon lange kein persönliches Wunder erlebt. Guck mal, die erzählen, was dort los ist und dort los ist. Und ich sagte, in Afrika und so weiter passiert so vieles, weil die Leute nicht so viel zum Essen haben. Kannst du dir vorstellen, die Leute hören Jesus 3 Tage oder 4 Tage schon zu und sie haben nichts gegessen, der Magen knurrt und der Herr Jesus sagt, ich kann euch noch nicht entlassen, dass ihr nach Hause geht und so weiter. Gebt ihr ihnen zu essen. Eine andere Speise. Kinder Gottes essen eine andere Speise. Dein Wort ist mehr wert als das Brot oder Kuchen. Wir haben von Elia am Sonntag gehabt. Ahab ging feiern, als Elia auf dem Karmel war und sagt, der Regen wird kommen. Als er das gehört hat, ging er essen und trinken. Aber Elia blieb vor Gott. 7-mal nimmt er seinen Kopf zwischen den Knien und betet. Viele haben persönlich kein Wunder mehr erlebt. Gott hat schon jahrelang nicht mehr zu ihnen geredet. Eine Frage, wir singen ein schönes Lied. Wie lange ist es schon her, seit Jesus mit dir sprach? Mit dir. Nicht, dass er zu anderen gepredigt hat, aber wie lange ist es her, dass Jesus zu dir persönlich ein Rema-Wort gegeben hat, dich wo geleitet hat, dich irgendwo hingeführt hat? Wie lange ist es schon her, dass Gott bei dir ein Wunder getan hat? bei Yonggi-Soen, der großen Gemeinde in Korea, kommt ein kleines Mädchen, dann sagt, lieber Pastor, könnten Sie für mich beten? Ich bin schon drei Wochen her, dass ich ein Wunder getan habe, dass ein Wunder durch mich passiert ist. Ich möchte wieder Wunder erleben nach 3 Wochen. Bei manchen sind es nach 30 Jahren. Also, ich habe 30 Jahre kein Wunder erlebt. Wann hast du zum letzten Mal ein Wunder Gottes, ein echtes Wunder Gottes erlebt, wo man nicht sagen kann, hier habe ich ein bisschen nachgeholfen. Und nein, wo ein echtes Eingreifen der Macht Gottes gewesen ist. Wie lange ist es her? Und diese Art, du bekommst die Wunder Gottes nicht auf billige Art und kannst nicht kaufen durch Geld und Gut. Wie lange ist es her, dass du im Glauben was erreicht und was bewirkt hast? Da betest du schon für ein Problem vielleicht jahrelang, jahrzehntelang und es tut nichts. Gewiss, wir müssen Geduld üben und Geduld lernen, aber irgendwann muss es passieren, was in der Bibel drin steht. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Viele sind in ihrem geistlichen Leben stehen geblieben, treten auf der Stelle, sind müde geworden, träge geworden, lau geworden, die Liebe ist erkaltet. Puh, was wollen wir da machen? Und das merkst du. Du merkst, ich bin nicht mehr das, was ich früher war. In der ersten Liebe. Oh, da hätte ich alle umarmen können, alle abküssen können. Ich hätte bis zum Nordpol mit ihnen gehen können. Verstehst du? Aber heute bist du nicht mal bereit, um die Ecke zu kommen und mit sie zu begleiten. Also früher, da war es ganz anders. Und die Bibel sagt, wir sollen wieder zurückkommen in der ersten Liebe. Und in der ersten Liebe kommst du nicht anders rein. Denken, was du willst, nicht durch Bibelschule, nicht durch Bibelstudium, durch Beten und Fasten kommst du in der ersten Liebe wieder rein, dass du den Herrn wieder lieb hast. Denn wir sollen Gott suchen, steht in der Bibel. Und ich suche Gott durch Beten und Fasten. Viele haben die Welt lieb gewonnen wie der Demas. Und Satan muss uns manchmal züchtigen und foltern und was weiß ich, quälen, damit unsere Seele wieder gerettet wird. Uns geht so miserabel, so schlecht manchmal. Und sie sagen, Gott, was kann passieren? Diese Art, die Folterknechte gehen nicht früher weg, bis du nicht gefastet und gebetet hast. Und beim Fasten und Beten passieren ganz merkwürdige Dinge. Zuerst ist es so bla 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 bla. Verstehst du? Aber dann kommt es ins Detail. Hast du dich versöhnt? Hast du das vergeben? Bist du in Ordnung mit dem und dem und dem? Wenn du anfängst zu beten, dann kriegst du ganz komische Gefühle. Herr Lustigen, als er mal bei uns war, hat er seine Geschichte erzählt, wie Gott zu ihm geredet hat, wie Gott ihn bekehrt hat, obwohl er Pastor einer großen Gemeinde war. Und dann, er lag im Sterben, er war todkrank, lag im Sterben und seine Familie hat sich um sein Bett versammelt, er wird sterben. Und dann plötzlich spricht der Herr, Erlo, du kannst nicht sterben, du bist nicht bereit, mir zu begegnen. Das war ein Schock. Und dann sieht er etwa 150 Leute als Pastor, 150 Leute, mit denen er so Techtelmechtel hat. Dann wird er ganz wach und dann sagt er seine Frau oder den Leuten an seinem Bett, holt schnell Zettel und schreibt die Namen, die ich euch diktiere, die er im Geist gesehen hat, mit denen er nicht in Ordnung ist. Du kannst gerne sterben. Weißt, Gott begegnet mehr als nur sterben. Wir sollen fasten und beten. Das bringt uns in die Gegenwart Gottes. Das bringt uns weiter, das renoviert unser Leben und dann fangen wir wieder an zu funktionieren und dann beginnt unser Glaube ganz neu zu leben und da hat er unter den Zulus die Erweckung erlebt. Was, Pastor, du entschuldigst dich bei mir, ich müsste mich bei dir entschuldigen. Und das ist, wie wir den Weg der Demut gehen, des Dienens und es gab viel mehr. Wunder, was er dann erlebte. Plötzlich gab es Heilungen, da hat er eine Gemeinde aufgebaut und plötzlich sagte Gott, er soll ein Krankenhaus bauen. Und er hat ein Krankenhaus gebaut. Aber neben diesem Krankenhaus hat er noch eine Kapelle gebaut. Und bevor er die Leute im Krankenhaus behandelte, haben die Leute zuerst mal durchgebetet. Verstehst? Haben durchgebetet. Und dann die Unfälle und die Fälle, die nicht geheilt worden sind, die hat man dann medizinisch behandelt. Weißt du, wir reden von großen Zeichen und Wunder. Zuerst muss das Leben in Ordnung gebracht werden. Und dann kann Gott wieder wirken. Und so hat Gott gewirkt. Eine Erweckung und ein Zulus. Fasten und beten. Gott muss uns die frommen Spielzeuge wegnehmen. Er muss uns wegnehmen. Weißt du, wir müssen wieder Hunger nach Gott bekommen. Nicht nur unterhalten werden. Warum bin ich in der Gemeinde? Ich bin nicht in der Gemeinde nur, um euch zu sehen. Oder ihr seid auch nicht da, um mich zu sehen. Wir sind nicht in der Gemeinde, um Bruder und Schwester zu treffen. Wir sind in der Gemeinde, um Gott zu begegnen. Wir hören die Predigt nur, um Gott zu begegnen. Mich interessiert Bruder, Schwester nicht. Ich habe sie lieb, ich mag sie, ich freue mich, dass sie noch am Leben sind und dass sie noch Gott dienen. Aber das Wichtigste für mich ist der Herr. Nicht diese Musik und nicht alles, was so immer ist, dieses Theater, das Gebäude. Ich könnte sogar im Hühnerstall mich versammeln und Gott wunderbar erleben. Verstehst du? Aber wir haben keinen Hühnerstall mehr. Was heißt, was ich hier? Wir sind in der Stadt, aber die Leute auf dem Land. Viele Christen sind geistlich vergilbt. Ihre Blätter sind schon fast gelb, verdorrt und jetzt kommt ein Sturm und sie werden weggefegt. Bald werden diese Blätter abfallen. Weißt du, wir brauchen frisches Wasser. Frische Salbung, so wie der Elia frisches Brot direkt vom Himmel. Und das bekommst du nur, wenn du sagst, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich brauche dich, ich suche dich. Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Das singen wir auch in einem Lied, im Chorus. Weißt du, wir singen gerne solche Sachen, aber tun wir das auch? Tun wir das auch? Wir haben auch, so wie dieser Elia einst für Gott geeifert und sind durch diesen ganzen Eifer ausgebrannt und müde geworden. Aber durch Fasten und Beten kommt wieder frisches Öl nach. Und das ist, was die Bibel sagt, kauft Öl. Was die klugen Jungfrauen gemacht haben, sie haben Öl mitgenommen. Und wir brauchen Öl für unser geistliches Leben, dass wir wieder Pep und Elan haben, dass wir wieder auftanken und dass es wieder weitergeht. Ergreife deine Autorität über deinen Feind. Ergreife die Autorität über deinen Feind. Und weißt du, was dein Feind ist? Dein innerer Schweinehund. Das ist der Starke. Der muss gebunden werden. Dein innerer Schweinehund. Entschuldigung, wenn ich so rede. Anders versteht man oft gar nicht mehr die Welt. Ergreife die Autorität. Und dann, weißt du, wir möchten gerne Autorität über andere Leute haben. Über die Frau Müller, Herr Mayer und dann, was weiß ich, und dann Herrn Hoffmann. Wir möchten über die Leute Autorität haben. Nein, Gott will uns zuerst mal zeigen und lehren, nimm Autorität ein für dein eigenes Leben. Wenn du dich selber nicht beherrschen kannst, kannst du auch die Umgebung nicht beherrschen. Kannst nicht mal deinen Hund und deine Katze beherrschen. Und den Kanarienvogel. Der fliegt auch und der macht, was er will. Wir sollen Autorität wieder haben. Und das ist mir so wichtig. Ich bete nicht für die Probleme anderer Leute. Ich habe selber genug Probleme. Ganz ehrlich, verstehst du? Auch als Pastor. Und als ich gefastet habe, damals 40 Tage, ich habe gemerkt, Johannes, vergiss die Welt. Schalte ab. Schau nach vorne. Wie ging es bei dir? Auch genauso. Verstehst du? Nur noch Brühe. Ja, wir haben die halbe Gemeinde hat mitgefastet. Und es war eine gute Zeit. Verstehst du? Wir haben gebetet und Gott gesucht. Und Gott war gut zu uns. Ergreife die Autorität nicht über andere Leute, nicht über Städte und nicht über Länder, wie manche geistliche Kriegsführer behaupten. Die Funktion des Glaubens, wie funktioniert das? In Markus Kapitel 4, da ist die Rede von diesem Seemann, dieser vielfältige Acker. Da heißt es, etwas fällt auf dem Weg, etwas unter den Dornen, etwas auf steinigen Boden, etwas wird von den Vögeln weggepickt. Wie hören wir das Wort Gottes? Ich habe so schlaue Geschwister in der Gemeinde gehabt und ich habe sie immer noch. Und diese schlauen Geschwister, weißt du, was das sind? Die kaufen, früher haben sie Kassetten gekauft. Oh, die Kassette ist für meinen Mann ganz gut. Mein Mann sollte hören oder meine Frau sollte hören oder was weiß ich. Oder für die Geschwister dort und dort. Nein, wenn Gott redet, redet er zu uns und nicht für meinen Mann, meine Frau oder meine Kinder. Gott will mich verwandeln. Und wir hören, wie das Wort Gottes. Und das sind die Vögel, die picken alles gleich weg. Und der Teufel, sein Trick ist, uns das Wort Gottes zu stehlen, Leute. Und damit wir das Wort, das wir gehört haben, was uns groß geworden ist, was uns aufgegangen ist, dass wir das verinnerlichen, das kann nur durch Beten und Fasten tief vertieft werden und dann zugemacht, damit die Vögel nicht finden. Der Teufel will deine Verheißungen, deine Segnungen klauen. Und der Same ist das Wort Gottes. Und sobald es gesät ist, kommt der Teufel und erzählt dir allen möglichen Unsinn. Das Wort Gottes ist ins Herz gesät. Und dann fängst du an zu glauben. Und damit du besser glauben kannst, musst du durch Fasten und Beten gehen. Dass du sagst, oh Gott, Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Ja, durchs Herz muss es gehen. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen, was die Hirten erzählten. Die Hirten, das waren die Prediger von der Schafsweide. Sie haben erzählt, was der Engel alles erzählt hat. Euch ist heute der Heiland geboren. Und sie bewegte all diese Worte, was die Hirten so erzählt haben über diesen süßen Jesusknaben. in ihrem Herzen. Was ist es? Ist er nachgedacht? Was hat es mir zu sagen? Und du kannst über das Wort Gottes anders nachdenken, wenn du nicht ans Essen denkst. Und wenn du nicht an Äußerlichkeiten denkst, sondern wenn du die Tür zugemacht hast, wenn du allein bist mit deinem Gott. Und das haben die meisten verlernt. Die meisten Christen haben verlernt, allein zu sein mit Gott. Allein zu sein mit Jesus. So, der Teufel will uns vom Wort Gottes abhalten, verhindert uns, dass wir das Wort Gottes nicht einmal hören. Geh doch nicht hin, was der Pastor mal tut, der predigt ja 2 Stunden lang. Und so versucht der Teufel abzuhalten. Ich weiß das. Weißt du, die Stühle sind hart. Weißt du, ich könnte Kinostühle hier reinstellen auch. Verstehst du, die Polster mit Klappen und so weiter. Da würdest du auch nicht kommen. Dann würdest du eine andere Entschuldigung finden. Wenn die Leute nicht wollen, sie finden immer 1000 Entschuldigungen. Ach, ich habe einen Achsen gekauft, heute würde ich sagen, ich habe Fahrrad gekauft oder Auto gekauft oder ich habe geheiratet oder ich muss die Frau jetzt nach Hause bringen oder den Mann nach Hause bringen oder ich baue jetzt noch ein Häuschen. Wir haben so viele Entschuldigungen, dass wir nicht kommen. Und du siehst, der Teufel versucht uns abzuhalten. Und Jesus gibt uns hier Vollmacht. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Das ist noch, bevor sie da dieses probiert haben mit diesem Dämon, mit diesem epileptischen Jungen. Siehe, ich gebe dir oder euch die Vollmacht, auf Schlangen, Skorpione und alle Macht des Feindes mit Füßen zu treten. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise verletzen. Die meisten werden verletzt, wenn sie anfangen, Befreiungsdienst. Wenn sie anfangen, Menschen zu dienen, sie werden verletzt. Die werden, da bleibt so ein Überhang hängen. Nein, wir sind in Autorität und wir sollen unsere Autorität gebrauchen. Wir brauchen den Schutz und Schirm des Allerhöchsten um unser Leben, damit bei uns nichts mehr zurückbleibt, damit wir nicht verletzt werden durch böse Gedanken oder Sprüche oder Auslassungen und was auch immer noch sein mag. Du bist selbst verantwortlich, was du hörst, wie du hörst und wie das Wort Gottes in deinem Boden bleibt. Aber dann bist du vielleicht begeistert, es schlägt Wurzeln, aber es hat keinen Boden, nur ein paar Zentimeter. Verstehst du? Und nur Frucht wird nur passieren und wird geschehen oder Glaube wird wachsen, wenn es einen Boden hat, einen guten Boden. Da musst du umgraben und umflügen. Jetzt im Frühjahr, da muss der Boden gepflügt werden, geackert werden, in die Tiefe gehen. Glaube besteht aus Hören und Tun. Im Neuen Testament steht 16 Mal, je nachdem welche Übersetzung natürlich, aber ich habe es nachgerechnet, in meiner Übersetzung steht 16 Mal, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Der Gemeinden und so weiter, was der Geist sagt. Nicht, was der Pastor sagt. Ich predige, und ich predige eigentlich gegen mich selbst heute, aber ich möchte, dass der Geist zu euch redet. Der Heilige Geist, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist dir zu sagen hat. Was kann Gott heute dir aufschließen? Echtes Hören erzeugt Glauben, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Echtes Hören erzeugt Aktion, erzeugt Frieden, erzeugt Freude, erzeugt Frucht. Echtes Hören. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Verstehst? Wir sollen Gott Recht geben und nicht dem Predigten. Du musst mir nicht Recht geben. Ich kann mir dafür nichts kaufen. In aller Liebe. Aber du musst Gott Recht geben. Und du musst Gott eines Tages Rechenschaft ablegen über das, was du gehört hast. Hast du es getan? Und Johannes 15, Vers 7, 1 bis 7, da ist das die Frucht, das Ergebnis des Glaubens. Die Frucht am Weinstock bleiben. Einfach ausschlagen. Wie schön ist jetzt im Frühjahr, wenn alles so ausschlägt. Ich bin begeistert vom Frühling. Bin begeistert, es schlägt aus. Es gibt Knospen. Bald wird es blühen. Ich habe schon Bilder von manchen Gegenden bekommen. Die Leute schicken mir, da blühen schon die Blumen. Die Krokusse sprießen aus der Erde. Ja, echter Glaube ist mehr als nur Kopfwissen oder Theorie. Echter Glaube ist, dass du hast die göttlichen Geheimnisse begriffen. Und ich habe gerade durch das Beten und Fasten, ich habe so viel begriffen. Ich habe noch nicht alles durchgearbeitet, was ich damals beim Beten und Fasten von Gott alles bekommen habe. Das ist eine ganze Menge. Da schließt sich einem der Himmel auf. Du suchst einen offenen Himmel. Das ist ganz nah, da musst du gar nicht weit laufen. Geh in deine Kammer und fang an zu beten. Wenn du allein bist, das kannst du umso besser machen. In Berlin sind es so viele einsame Leute. Das kannst du allein für dich machen. Geh spazieren. Muss niemand sehen, dass du betest. In der Bibel heißt es sowieso, wenn du betest, salb dein Angesicht. Mach dich schön. Schmink dich. Weißt du, die Leute müssen nicht sehen, jetzt guck mal, der fastet schon wieder so ganz blass. und ganz dürr. Versteht? Nein, das geht niemand was anderes. Eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Das ist zwischen dir und deinem Gott. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es öffentlich vergelten. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Vergeltung Gottes, Reaktion des Himmels, dass Gott seinen Arm bewegt und dass wieder Zeichen und Wunder geschehen. In Matthäus 17, Vers 14 bis 21, weißt du, der Vater bringt den Jungen dazu, seinen Jünger. Sie wollen zu Jesus, aber die stehen irgendwo da unten am Bergesfuß und sie konnten ihm nicht helfen. Sie hatten keine Kraft, sie hatten kein Erbarmen. Was weiß ich, sie haben alles getan. Aber ihnen fehlte der Glaube, der echte, verändernde Glaube, der was verändert, der etwas bewirkt. Und das kannst du nicht sagen, guck mal, der stellt alles auf den Kopf. Nein, der echte Glaube wirkt sich bei mir persönlich aus, dass ich Dinge ertragen kann, dass ich Dinge verkraften kann, dass ich mit Dingen fertig werde, dass ich Probleme lösen kann. Ja, dass ich nicht weglaufe, dass ich nicht aufgebe, dass ich alles hinschmeiße und dass, was weiß ich, keine Rückzüge mache, dass ich nur vorwärts gehe auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin oder wo Gott mich geführt hat. Und sie haben gemerkt, wir können nicht helfen. Und irgendetwas war falsch. Und ich weiß, die Jünger waren falsch gewickelt. Ganze Weile. Sogar nach der Auferstehung Jesu. Die waren falsch gewickelt. Ich denke nur, die Emmaus-Jünger. Wir dachten. Denkt nicht so viel. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Und so weiter. Und Gott geht ganz andere Wege. Hör auf, jüdisch zu denken. Hör auf, christlich zu denken. Hör auf, irgendwie esoterisch zu denken. Wir dachten, egal was du denkst. Du brauchst diesen christlichen Glauben. Und Jesus, was sagt Jesus, als der Vater kommt und sagt, deine Jünger konnten nicht, dann sagt er, bringt ihn zu mir her. Ist das toll? Wir konnten nicht. Und es gibt Sachen auch in unserem Leben, die wir nicht können. Und auch uns sagt der Herr Jesus, bring ihn zu mir her. Das ist ein bisschen Arbeit. Den Mann unterm Arm nehmen, oder an der Gurgel, oder am Zopf, oder am Schopf, oder wo auch immer, ihn zu Jesus bringen. Wir haben in der Bibel den einen Lahmen, die kommen zu Jesus, und das ganze Haus ist voll, im Haus Jesu, in Kapernaum, das war sein Eigentum, sein Zentrum, wo er da gewirkt hat, und da sind alle Leute voll. Und weißt du, was die Geschwister machen, die vier Freunde, die decken das Dach ab und lassen ihn zu den Füßen Jesu runter. Bringt ihn mir her. Bring den Menschen, der dir am Herzen liegt, für den du betest, der lieb ist und so weiter, den du in den Himmel sehen möchtest, und so weiter, bring ihn zu mir. Und Jesus bedrohte diesen Geist. Und der Geist fuhr aus, der Knabe wurde gesund zu derselbigen Stunde. Und nur Gott kann den Teufel bedrohen. Bringt ihn zu mir. Aber wenn Jesus in dir ist, hör mir gut zu, dann müssen die Leute nicht den Menschen zu Jesus bringen. Christus ist in dir. Christus in mir, in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da kannst du an das Problem zugehen und sagen, du, wir gehen jetzt im Namen Jesu vorwärts. Wir beten für dich, wo nur zwei oder drei eins werden und das was bitten, das wird passieren. Also ich allein schaff's nicht, aber du und sie und so weiter, wir schaffen es zusammen. Deshalb, wo zwei oder drei eins werden, da wird es passieren. Und wer echt mit Jesus lebt, der wird den Teufel bedrohen und ist für den Teufel eine Bedrohung, eine massive Bedrohung. Finde heraus, was sind die Glaubenshindernisse, dass dein Glaube nicht so funktioniert. Dass der Teufel ständig da dich zu Boden wirft. Was kann uns hindern, dass unser Glaube nicht vorwärts geht? Ich ganz schnell ein paar Dinge. Und das habe ich gemerkt, wenn ich faste und bete, da passieren diese Dinge. Weißt du, Unversöhnlichkeit hindert das Wirken Gottes in unserem Leben. Unversöhnlichkeit. Rebellion hindert das Wirken Gottes in unserem Leben. Wenn ich gegen Gott rebelliere, warum ist mir das passiert? Warum kann ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht? Und so weiter. Wenn wir mit Gott hadern, wenn wir irgendwas Negatives, Sünde in unserem Leben dulden, das hindert das Wirken Gottes in unserem Leben. Warum konnten wir nicht austreiben? Frag dich selber mal, warum bin ich so schwach? Warum liege ich ständig auf dem Boden? Weißt du, was behindert mich ständig? Welche Menschen, welche Umgebung, welche Gemeinschaft, weißt du, welche Dinge, Furcht oder Angst, was behindert mich? Viele sind falsch informiert. Auch das behindert einen, weil ich nicht weiß, wer ich bin. Du musst eines wissen, ich bin ein Königskind, ich bin ein Eigentum Jesu, ich habe Autorität von Jesus, nicht von irgendeinem Minister oder einem Pfarrer oder ich bin nicht ordiniert, mich interessiert, ich bin ordiniert. Aber wie gesagt, von wem du ordiniert bist, Du brauchst nicht wissen, wenn du von Gott ordiniert bist, dann kannst du gehen. Aus welcher Kraft wirkt er? Aus welcher Autorität spricht er? Der Herr Jesus, die haben ständig die Pharisäer gefragt, obwohl sie autorisiert waren, aber sie haben keine Autorität gehabt. Er redet mit Vollmacht. Schon allein das Reden. Verstehst du, dieses direkte Reden? Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Das ist dieses direkte Reden. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was autorisiertes Reden ist. So wie der kleine Junge in der Geschichte vom Kaiser seine Kleider. Verstehst du? Alle Erwachsenen, verstehst du, die reden schön nach dem Mund und schleimen. Und der Junge sagt, Mensch, der sieht es gar nicht, dass er splitternackt ist. Verstehst du? Und er glaubt, er wäre der die schönsten Kleider der Welt. Und der Junge sagt die Wahrheit. Und das ist autorisiertes Reden, dass wir die Wahrheit sagen, weil die Wahrheit in uns ist. Also was der macht, ist alles doof. Verstehst du? Aber die meisten sind zu feige, zur Wahrheit zu stehen. Sünde hindert uns, Lieblosigkeit hindert uns. Weißt du, es gibt so viele Hindernisse, was uns abhält, dass wir diesen kleinen Senfkorn-Glauben realisieren. Falsche Vorstellungen, falsche Erwartungen, zu viele Erwartungen. Was macht einen glücklich? Ist jetzt den ganzen Tag die Rede. Was macht uns gläubig? Sind immer nur Lappalien, nur Kleinigkeiten, nur Augenblicke. Die richtige Einstellung. Ach, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. So einfach geht es. Beseitige die falschen Ansichten, Informationen und die falschen Meinungen. Schmeiß dein Ruhekissen zum Fenster raus. Soll ein anderer mitnehmen. Deine alten Gewohnheiten, die dich hindern, etwas Neues zu erleben. Das haben wir noch nie gemacht. Und es ist gut, dass du noch nie gemacht hast. Jetzt kannst du was Neues mit Gott erleben. Wie lang ist es her, dass Gott dir ein paar neue Schritte gezeigt hat in deinem Leben, was du jetzt verändern könntest? Matthäus 17, nochmals von Vers 14. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich weg und versink da im Meer und so weiter. Und er wird sich wegheben und euch wird nichts unmöglich sein. Und dann sagt, diese Art fährt nicht anders aus als durch Beten und Fasten. Ja, wird euch nichts unmöglich sein. Jesus hat seine Jünger ausgesandt und ihnen Vollmacht gegeben. Wir können alles haben. Wir können 100 Bibeln zu Hause haben. Wir können Gesangsbücher zu Hause haben. Wir können ja geölt und gesalbt und geschmiert und gecremt und geölt sein. Weißt du, das bringt nichts. Und sie haben trotzdem dem Teufel nicht widerstanden, weil sie nichts unternommen haben. Geschwister, wenn wir Autorität haben, wir sollen etwas unternehmen. Etwas tun. Nicht nur, ich habe Autorität. Schau mich an. Hier, 5 Sterne. Und was weiß ich, wie viele Orden und Auszeichnungen, was ich alles bin, was ich alles gelernt habe, was ich alles studiert habe, was ich alles durchgemacht habe, was ich alles erlebt habe. Autorität kommt von oben. Das ist die Salbung. So, warum konnten wir nicht? Satan interessiert sich nicht deiner, was du alles bist, was du alles kannst und was du ist. Er interessiert nur eins. Wer ist in dir drin? Was ist in dir drin? Wer besitzt den Thron deines Lebens? Wer steuert dich? Wer leitet dich? Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Viele Christen kommen sich unwürdig vor. Und sie sind so wie die Jünger. Weißt du, ja, weißt du, ich bin nicht Petrus, ich bin nicht Johannes, ich bin nicht Jakobus. Ich bin nur einer von diesen einfachen Brüdern und Schwestern im Herrn. Jesus hat 70 Jünger mal gehabt, verstehst du? Ja, und die haben auch Autorität gehabt. Obwohl sie keine Apostel waren. Die waren nur einfach, und wir sehen im Neuen Testament, das sind Diakone, das waren auch keine Apostel. Und Stephanus und Philippus, die haben besser gepredigt wie Petrus. Und da geschahen Zeichen und Wunder, Erweckung in Samarien und wo auch immer. Viele kommen sich so unwürdig vor. Und du kannst ein vollwertiger Jünger Jesus sein, wenn du das Gleiche tust und den gleichen Weg gehst wie Jesus. Beten und fasten. Er betete und am Ende der Fastenzeit, wo Jesus dann mit dem Vater redet, und da kommen die ganzen Versuchungen, Machtversuchung. Du hast Autorität, du kannst was, Jesus. Du bist der Sohn Gottes. Oder der Teufel fragt, bist du der Sohn Gottes, wird es in Frage gestellt. Und Jesus hat ganz klar gesagt, ich lasse mich von dir nicht manipulieren. Wir müssen lernen, uns nicht von Gefühlen, nicht vom Verstand, nicht von Wünschen, sondern vom Willen Gottes manipulieren lassen. Und nicht manipulieren, sondern einfach auf den Willen Gottes eingehen. Dein Wille geschehe. Viele fragen sich, hat Jesus wirklich gesagt, treib Dämonen aus? Ich weiß, ich kenne, ich habe in so viele
Gottesdienste schon gepredigt, verschiedene Gottesdienste in verschiedenen Kirchen. Und viele Menschen können nicht glauben, dass wir die Autorität haben. Du hast die Autorität. Mach davon Gebrauch. Du hast Führerschein. Ich fahre auch ohne Führerschein. Und ich habe mein Auto gefahren, auch ohne Führerschein. Ich konnte nicht erwarten. Ich habe Auto gekauft, noch bevor ich 18 war. Und bin schwarz gefahren. Gut, dass ich nicht erwischt wurde. Verstehst? Aber manche können es nicht erwarten. Und du hast das Führerschein. Aber jetzt, wenn ich heute mit dem Auto fahren würde, ich denke nicht mehr so, linker Fuß, rechter Fuß, oder was weiß ich, wer hat hier Vorfahrt in der Kreuzung, wenn die anderen nicht vorfahren, fahre ich dann vor. War mir ganz einfach ein Prozess. Und was ich hier sagen will, du hast den Heiligen Geist, du hast Jesus in dir, mach einen kurzen Prozess. Wenn die nicht wissen, was du tun sollen, wer jetzt die Vorfahrt hat, ich komme rein in die Kreuzung und ich schaue, also links vor rechts wäre was, oder wie sind die Verkehrszeichen, und dann fahre ich. Aber viele Christen sind so übervorsichtig. Wir haben einen Bruder gehabt in der Schweiz, Amerikaner natürlich, Gott segne ihn, aber ein lieber Kerl. Weißt du, der fuhr so, manchmal fuhr er in der Kreuzung, da muss ich den Herrn fragen, wie weit ich da fahren kann oder wie ich in der Kreuzung fahre. Du musst den Herrn nicht fragen, wenn du in der Kreuzung fährst. Du hast einen Verstand, du hast einen Führerschein, du warst in der Fahrschule, du hast gelernt. Oder es liegt dir im Blut. Du hast Benzin im Blut. Oder die anderen Gläubige sollen den Heiligen Geist in ihrem Blut haben. Ja, dann fahr's. Wenn ich jetzt die ganzen Autosportler, Rennfahrer sehe, die haben Benzin im Blut. Die fahren, verstehst, mit 250 Stundenkilometer rasen sie in der Kurve und wie die das machen. Also ich schüttel nur mit dem Kopf, verstehst du? Ja. Sie konnten es nicht glauben, dass sie befähigt sind, dass sie in der Lage wären, aufgrund des Befehls Jesu, dass sie handeln sollten. Gebrauche das, was du hast. Du musst nicht mehr machen. Dämonen weichen, wenn wir nur Senfkorn-Glauben haben. Nicht mehr, nicht weniger. Das andere ist schon zu viel. Du musst keinen Kürbis-Glauben haben. Der Senfkorn reicht schon. Diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten und nicht durch irgendwelche große Fähigkeiten und Gaben und was weiß ich. Fasten und Beten sind verborgene Wahrheiten, die meisten wissen das gar nicht. Weißt du, da kannst du Berge versetzen. Und ich will jetzt kein großes Fasten ausrufen, aber ich möchte Mut machen, nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit für Gott. In der Gemeinde Jesu ist der Unglaube so weit verbreitet. Ja, der hat Probleme, bei dem geht's nicht vorwärts, bei dem geht's rückwärts, den hat's auf die Seite gehauen, der hat eine Schlagseite, verstehst? Und so sieht es aus. Ist so weit verbreitet. Und wenn du genau anguckst, weißt du, die hören die besten Glaubenslehrer, aber sie sind unmündig, etwas selber zu tun, von sich aus, das ist mein Problem, das muss ich selber lösen. Verstehst du? Und das ist nämlich das, was Gott mir gezeigt hat, euch weiterzugeben. Ich muss selber lösen. Und da wird der Glaube so kompliziert gemacht. Und am Schluss bleibt nichts anderes übrig, als nur ein Scheinen des gottseligen Lebens, Lob und Dank, Halleluja, Preis dem Herrn, verstehst du? Und dann twistet man und dann tanzt man und dann macht man alles Mögliche. Aber die Kraft ist nicht da. Verstehst? Lieber bin ich still, ruhig, gelassen und ich sage, hör mal, ich habe jemanden mal in der Gemeinde gehabt, der hat sich gewälzt auf dem Boden und gestrampelt, habe gesagt, komm, spiel hier kein Theater. Und dann steht er auf, als wenn es nichts gewesen wäre. Verstehst? Verstehst? Aber der Theater gespielt, wie geistlich der ist. Und ich kenne Leute, da musste es nur die Hand geben, die sind schon umgefallen. Verstehst? Aber Gott will nicht, dass wir umfallen, sondern Gott will, dass wir stehen und bleiben und das Land einnehmen, dass wir etwas tun. Wenn ich Probleme habe, dann, dass ich nicht einfach etwas vorspiele und was vormache. Die Kraft muss da sein. Das kindliche Gebet vermag er sehr viel. Oder wie wir am Sonntag hatten, das ernstliche Gebet. Die ganze Glaubensbewegung, die ganze geistliche Kriegsführung und so weiter, ist nichts für uns. Und wir brauchen das. Zurück bleibt eine blutarme Gemeinde, blutarme Christen. Da fehlt die Kraft. Da fehlt der Saft. Und wenn der Saft da ist, da fallen die trockenen, welken Blätter alle von selbst ab. Und dann kommen plötzlich Blüten und dann kommen plötzlich Früchte und die reifen dann auch. Ich halte nichts von der frommen Ideologie. Die Wahrheit muss stimmen, die Wirklichkeit muss stimmen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur bei dir. Das muss stimmen, dass ich mein Leben meistere. Ich ärgere mich manchmal, bin wütend, Was weiß ich, ich bin Mensch, aber ich muss diesen inneren Schweinehund unter Kontrolle haben und sagen nein. Manchmal habe ich schon Augenblicke gehabt, ach guck mal, draußen ist es so furchtbares Wetter, es stürmt. Stehst heute nicht auf, kann mir das leisten, aber ich stehe trotzdem auf. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wenn ich aufstehe, dann ist der Tag so gut gelaufen. Wir müssen nur aufstehen. Wir müssen nur aufstehen. Zum Spörtchen kam einmal ein junger Mann und sagt, Bruder, ich habe so Schwierigkeiten mit dem Aufstehen, morgens in der Versammlung zu gehen und was weiß ich alles. Dann sagt er, das machst du ganz einfach. Zuerst legst einen Fuß raus und dann sagst, lieber Gott, hilf mir, dass ich auch den zweiten schaffe. Ja, und Gott wird uns helfen. Wir müssen zuerst mal unser Teil tun. Ich muss A sagen und Gott sagt B, C, D, E, F, G. Und dann bist du irgendwo ganz weit weg. Viele haben einfach versagt. Weißt du, sie haben versagt. Sie konnten wie die Kommunisten ihre Ideale nicht verwirklichen. Obwohl Kommunismus, Sozialismus, Marxismus sehr gute Ideen und Ideologien hat. Weißt du, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Aber sie konnten ihre Ideen ohne Gott und ohne Heiligen Geist und ohne Sonnenschein nicht verwirklichen. Sie haben versagt. Und ein großer Teil der Christenheit ist schläfrig, lau und träge geworden, wirkungslos geworden. Christus sagt, wie das Salz auf der ist dumm geworden, ist zu nichts mehr nützen, nicht mal als Streusalz. Also das möchte ich nicht sein. Weißt du, die ganzen Erfolge der Christen, wenn ich so anschaue, ist alles mau. Ist alles mau. Sie bewegen nichts mehr. Man denkt, Erweckung, Feuerkonferenz und was auch alles ist. Wo ist das Feuer? Es fehlen Schlüsselpersonen. Und die Schlüsselpersonen in der Gemeinde Jesu fehlen, die beten und fasten, die in die Kammer gehen, die mit Gott ringen für eine verlorene Welt. Und die Welt geht vor die Hunde und geht verloren. Aber bevor die Welt gerettet wird, muss ich gerettet werden. Muss bei mir einen Ruck tun. Fasten und beten bewegt Gottes Arm. Ich predige hier das Evangelium, das ist mein Geschäft. Doch wenn wir von Gott was haben wollen, das muss ich selber beten. Ich muss selbst mit Gott reden. Ich muss selbst mit Gott kämpfen. Herr, ich möchte nicht anderen was erzählen. Ich möchte selber das erleben. Und das war, warum ich nicht nur einmal, sondern mehrmals in meinem Leben gefasst und gebetet habe, für längere Zeit. So zwischendurch einen Tag, das schaffe ich noch gut. Verstehst? Ja, ja. Wenn man nicht mehr der Jüngste ist. Aber trotz allem, auf manche Sachen verzichten, einfach zu Gott rufen, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Ja? Wie funktioniert der Glaube? Ganz schnell noch. Wir müssen unsere ganze Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Er ist unser Vorbild. Johannes Kapitel 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, sagt der Herr hier, ich sage euch, wer an mich, und jetzt halte ich fest, schnall dich an, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird, das ist nicht möglich, man wird noch größere als dieses tun, denn ich gehe zum Vater. Stell dir mal sowas vor. Und die Werke, die Jesus getan hat, das waren schon gewaltig. Da zählen wir heute noch davon. Aber er sagt, du wirst noch Größeres tun. Das Evangelium Jesu und der Glaube und so weiter besteht aus Zeichen und Wunder. Nicht so groß von der Welt, dass das Tote aufspringen und rumlaufen. Das habe ich auch schon erlebt und das weiß ich, dass sowas gibt es. Aber das ist für mich nicht wichtig. Krankenheilungen. Nein, ich muss selber gesund werden. Ich muss selber an diesem himmlischen Tropf angeschlossen sein. Und ich brauche selbst die Beglaubigung Gottes. Und die Bestätigung Gottes in meinem Leben. Und das ist, wie der Glaube funktioniert. Du betest und plötzlich hast du die Gewissheit. Dein Gebet ist erhört. Gehe nach Hause. Es ist alles da, was du gebeten hast. Und so habe ich oft erlebt in meinem Leben. Der Glaube funktioniert, wenn es praktisch wird. Halleluja. Wenn es wirklich wird. Wenn wir Täter des Wortes werden und unsere Worte zu Taten werden. Das sind göttliche Zeichen und Wunder. Ohne Folgeerscheinungen ist der Glaube leeres Stroh. Da drescht und drescht und drescht und haust mit dem Flegel da drauf und klopfst und so weiter. Und da kommt kein Körnchen raus. Ja. Zeichen und Wunder. Weißt du, was es ist? Ich ermutige dich. Ich will, dass du, wo du die Predigt auch hörst, jetzt im Internet oder auch immer, dass du Gebetserhörungen erlebst. Ganz konkret. Da betest du um ein Stückchen Brot, um Gehaltserhöhung oder was weiß ich, um was du betest. Kleinigkeiten, Lappalien, materielle Dinge. Dein Gebet muss sich materialisieren. Sichtbar werden. Der Berg wird sich heben und im Meer versinken. Dass du deine Probleme löst. So viele Leute laufen mit Haufen Probleme rum. Kannst für mich beten, kannst für mich beten. Weißt du, das ist sinnlos, wenn Leute für dich beten. Bete selber. Und wenn du selbst gebetet hast, und bekommst du selbst von Gott die Antwort, dein Gebet ist erhört. Und dann gehst du nach Hause und stellst fest, Mensch, das ist alles passiert. Dein Glauben muss funktionieren, dass du Befreiung erlebst, dass du Heilungen erlebst, Wiederherstellung erlebst, dass du dich versöhnst mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern in der Gemeinde. So viele Leute sind verkracht und sie wundern sich, warum klappt es bei mir nicht, warum klappt es bei mir nicht. Du bist verkracht mit Hinz und Kunz und Müller und Meier. Schau doch die Leute an. Mach eine Liste, mit wem du alles verkracht bist. Mit wem du im Clinch stehst, wem du enttäuscht hast, wer auf dich bitter ist und sauer ist. Du wirst enttäuscht sein. Und du wirst sagen, mein Gott, ich bin ein Verfluchter. Denn diese Leute fluchen dich, statt dass sie dich segnen. Wenn kein Friede da ist. Und so wie der Alice Degen, 150 Leute. Die stehen zwischen dir und deinem Gott im Weg, dass du nicht in den Himmel kommst, nicht zu Gott durchbrichst und mit Gott nicht reden kannst. Hier, Liebe, Nächstenliebe ist, das ist ein Zeichen des Glaubens. Plötzlich kannst du Leute lieben, kannst du die komischen Leute lieben. Und ich habe einfach die Liebe Gottes bekommen, dass ich die Moslems lieben kann, obwohl ich sie nicht mag. Verstehst du? In aller Liebe. Denn Jesus sagt, liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde, dass ich Leute lieben kann, die mir ganz unsympathisch sind. Und ich habe eine ganze Menge Leute, die mir unsympathisch sind. Und wir Christen sind so pharisäisch und so fromm. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Nein, wir müssen alle Menschen lieben. Gott liebt auch alle Menschen, die einen nachäffen, die einen hinter den Fersen verfolgen, die auf einen neidisch sind und eifersüchtig sind, die mir nichts gönnen. Verstehst du? Plötzlich kann ich lieben. Und das ist Gebetserhörung. Ich kann plötzlich den ausstehen. Und als ich anfing zu predigen, als junger Pastor in Stuttgart, haben wir eine Prophetie in der Gemeinde bekommen, die dein Brot essen, werden dich verraten. Die dein Brot essen, werden dich verraten. Das heißt, diese Leute werden mir in die Pfanne hauen oder sonst was mir Übles zufügen. Die haben gehört, der hat's gesagt. Und dann klagen sie einen an. Und ich wusste, der sitzt immer da hinten. Verstehst du, der mich dann anklagt. Aber ich habe den nicht rausgeschmissen. Ich habe gesagt, lieber Gott, du wirst mit ihm fertig. Und Gott ist mit ihm fertig geworden. Der war schwul und hat dann Leute auf mich gehetzt, hat versucht, meine Freiversammlung zu stören mit Trillerpfeifen, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Und damit musst du leben, mit einem Judas Ischariot. Das ist sowas Böses. Das ist ein Kerl und dem noch einen Kuss geben, womöglich. Und dann habe ich immer wieder gesagt, Eckhard, willst du nicht dein Leben ändern? Das geht dich nichts an. Verstehst du? Aber das jetzt jeden Tag in jedem Gottesdienst und spioniert, was ich sage und immer Notizen machen. Ich weiß, was es ist. Mir braucht niemand das erzählen. So, aber du kannst damit leben, dass du dienst, demütig bist, barmherzig bist, gnädig bist. Christen predigen durch ihr Leben, weil sie Jesus in sich haben und sie wollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Sie tun den Willen des Vaters, so wie Jesus. Sie bereiten Gott die Ehre und verherrlichen Gott, so wie Jesus den Vater verherrlicht hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja. Er handelt, wahre Christ, der bespricht alles mit Gott, er handelt im Auftrag Gottes, er macht nichts von sich aus. Und Geschwister, das ist so wichtig. Gib mir Glauben, Herr, um Berge zu versetzen. Und dieser Christ, der wahre Gläubige, der handelt nur da so, was Gott ihm zeigt und Gott ihm sagt. Er tut nicht nur, weil es Bedürfnis da ist. Die Leute brauchen Essen. Nein. Der Herr muss uns sagen, gebt ihr ihnen zu essen. Oder hilft ihnen, kleidet sie ein. Weißt du, du gehst plötzlich und du kriegst von Gott einen Auftrag, besuch ihn und er macht das und das und das. Wir müssen von Gott einen Auftrag bekommen und nicht nur den Leuten nachrennen. Wer wirklich an Jesus glaubt, der handelt nur im Auftrag Gottes. Er ist ja Diener des Herrn, Knecht und Magd des Herrn. Der tut nur das, was er befiehlt. Und wir brauchen diesen Befehl von Gott. Dann funktioniert unser Leben. Wir brauchen von Gott das grüne Licht. Und sonst bauen wir auf der falschen Baustelle und wundern uns, wenn wir dann kein Geld, keine Belohnung. Und das bekommen, bauen nicht auf der falschen Baustelle. Arbeite für den Herrn. Noch etwas, wer Gott richtig dient, das will ich auch noch sagen. Nicht, dass du denkst, Halleluja! Wer Gott richtig dient, hat Widerstände, der hat Blockaden, der hat Widerspruch. Der wird nicht verstanden. Wer Gott dient, auch das gehört dazu. Und für mich ist es ein gutes Zeichen, wenn ich missverstanden werde, dann weiß ich, Gott, du verstehst mich. Du verstehst mich, Menschen verstehen mich nicht. Und ich suche auch keine Anerkennung bei Menschen. Gott versteht einen, ihr Lieben. Denn die wahren Christen sind nicht mehr von dieser Welt. Sie haben ein anderes Weltbild, sie haben ein anderes Gottesbild, sie haben ein anderes Menschenbild. Sie sehen nicht mehr den Menschen in einem, sondern sie sehen Christus in einem. Auch wenn er noch so komisch ist, auch wenn er noch gar nicht so weit ist wie du und ich. Gott liebt alle Menschen. In meiner Bibel heißt, Jesus starb für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung, für jede Kreatur. Und wir predigen das Evangelium aller Kreatur. Weiß, schwarz, gelb, rot oder grün sie sind, spielt keine Rolle. Und plötzlich merkst du, als Kind Gottes in mir wohnt ein anderer Geist. Verstehst? Ich bin nicht verrückt. Ich kann die Leute lieben. Auch wenn sie nicht normal sind. Einfach, verstehst? Ganz stille sein. Wir werden vom Heiligen Geist geleitet. Wir halten uns an Jesu Hand, so wie dieser kleine Junge beim Modi am Rockzipfel. Ein wahrer Christ, der muss Blockaden überwinden. Das ist, wie unser Glaube bewiesen und bestätigt wird. Innere Blockaden, keine Lust. Und wie oft muss ich meinen inneren Schweinehund überwinden und sagen, und ich habe Lust, und ich mache mir Lust, und ich nehme mir Lust. Und dann merkst du plötzlich, das geht, wenn ich will. Wer richtig glaubt, der muss jeden Tag kämpfen. Das ist ganz arg wichtig, Geschwister. Nicht nur so gelegentlich ab und zu mal. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Jeden Tag muss ich Buße tun. Jeden Tag muss ich einfach zum Thron Gottes kommen und Gnade empfangen. Jeden Tag muss ich ein Überwinder werden. Jeden Tag muss ich mich beschenken lassen. Komm, Heiliger Geist, fülle mich. Weißt, manche Leute sagen, reicht es dir nicht aus, wenn du einmal in Zungen geredet hast? Nein, mir reicht es nicht aus. Auch nicht nur, manchmal am Tag muss ich öfters so suchen und den Herrn finden. Weißt du, der wahre Gläubige, er muss durch das finstere Tal der Todesschatten wandeln und kühn und furchtlos bleiben. Das ist, wie mein Glaube funktioniert. Ich gehe durch diese Hölle. Und dann, bitte halte ich am Psalm 23, da heißt es, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Im Angesicht meiner Feinde. Weißt du, da ergießt die Segnung Gottes oder erlebt, wie die Segnung Gottes in seiner Umgebung passiert. Gott segnet, und da sitzen meine Feinde, alle meine Widersacher, die dein Brot essen, werden dich verraten. Da habe ich es gelernt, Psalm 23, was das ist. Da darfst du nicht verklemmt und befangen sein. Also so, wenn der sitzt, dann werde ich übervorsichtig sein. Da werde ich nichts Verkehrtes sagen. Nein, da sage ich erst recht, was Verkehrtes. Und mit dem Mann bin ich erst losgeworden, als ich was richtige Verkehrtes sagte. Ich habe da auf meinem Schlossplatz bei der Predigt einen Stapel Bücher bestellt oder hingestellt. Was wartet auf Europa? Und das ist die Hure Babylon, war ein Kapitel. Und dann habe ich über die Hure Babylon dort bei der Freiversammlung gesprochen. Und der fing an zu schäumen und zu wüten. Da hat er sich offenbart und sein wahres Gesicht gezeigt. Weißt, wir müssen den Teufel entlarven und nicht befangen sein. Das kann nicht. Ich will den nicht vor den Kopf stoßen. Man muss Menschen manchmal vor den Kopf stoßen. Und man muss manchmal sogar Menschen rausschmeißen. Und wie Paulus sagt, Paulus hat zweimal das gemacht, jemand dem Satan übergeben, damit er gefoltert wird, damit seine Seele gerettet wird. Der Körper soll zerfallen. Satan übergeben. Der Herr strafe dich. Ich werde mit meinen Händen nicht schmutzig machen mit den Sündern und Gottlosen. Ja, das hat Paulus gemacht. Der darf nicht verklemmt und befangen sein. Der darf nicht ängstlich und schüchtern sein. Warum konnten wir nicht austragen? Wenn du betest, wenn du vor Gott stehst, wenn du mit Gott wandelst, dann ist es vollkommen egal, was die Menschen sagen und denken. Du darfst dich nicht fürchten. Oft, die werden mich beneiden, wenn ich zeige, wie ich gesegnet bin. Die werden eifersüchtig auf mich sein. Und die werden eifersüchtig auf dich sein. Die werden hinter dir herrennen. Gib mir, gib mir, gib mir. Und versuchen das alles von dir abzuzapfen. Der Glaube ist nichts für Weichlinge. Wie funktioniert mein Glaube? Ohne den Heiligen Geist, bitte halte ich fest, können wir keine Zeugen Jesu Christus sein. Und das heißt, Märtyrer. Ohne den Heiligen Geist kannst du kein Märtyrer Jesus sein. Dass du dein Leben sagst, komm ich um, so komm ich um. Aber hier geht diesen Weg. Das ist der Weg Gottes für mein Leben. Kraft ist für den Nahkampf, so wie Goliath und David, verstehst du? David geht auf diesen Goliath zu. Dazu bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nur, um ein bisschen in Zungen zu jodeln. Ich tue das. Ich singe in Zungen, weil ich singen will. Ich will Gott loben und preisen. Aber dafür habe ich nicht die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Ich habe die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, damit ich für Jesus leide, mit Jesus kämpfe und für Jesus kämpfe. Ein wahrer Christ, und das ist mein Thema noch, wie funktioniert der Glaube? Er reift. Er reift in seine Berufung hinein, er wächst immer weiter und er freut sich immer mehr. Er entwickelt sich weiter. Er zieht sich für den Herrn zurück. Weißt du, er ist einfach, ich will nur für den Herrn da sein. Und während du für den Herrn nur da bist, bist du für die Welt, für die Menschen, für die Allgemeinheit, für die Gemeinde, für die Geschwister. Und das ist, ich konzentriere mich auf den Herrn, allein auf ihn. Wir können immer noch unser Programm durchziehen, auch wenn der Herr mal abgezogen ist. Verstehst, wenn wir, weißt du, nur lau und oberflächlich sind und ohne innerem Leben, da, weißt, wir wissen, wie man singt, wie man in Zungen betet, wie man in Sprachen singt. Wir wissen alles, wie man predigt, wie man anders macht. Weißt du, aber der Segen ist nicht da. Der Saft ist nicht da. Wir sind abgeschnitten von den Wurzeln. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur einen frommen Schein zu haben, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Wo ist das Christenvolk heute? Verstehst du, wie oft frage ich den Herrn, Christ Heiland, wo ist dein Volk? Wo sind, du bist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen. Aber wo sind deine Kinder? Wo ist dein Volk? Die sitzen am Fernseher. Die sitzen irgendwo auf einer Party, schlürfen Kaffee, machen Ausflüge, liegen im Bett. Und sie lassen sich gut gehen. Und du möchtest sie segnen. Und die sind nicht da. Erwarte nicht, dass der Herr Jesus dir extra erscheint. Weißt du, wie beim Thomas, ja, der Herr erschienen, Thomas war nicht dabei. Wenn Gott segnet, Gott möchte haben, dass du da bist, dass du das Wort Gottes hörst. Wahre Christen sind treue Haushalter Gottes. Wie funktioniert mein Glaube? Ganz einfach. Die Gaben, das, was Gott mir gegeben hat, damit haushalte ich, damit wurschtle ich, damit arbeite ich, damit mache ich was draus. Und was du nicht hast, musst du noch nicht machen. Gebrauche das, was du hast. Und wie funktioniert mein Glaube? Noch ganz schnell. Als Moses von dem Berg Gottes runterkam mit den Gesetzestafeln, sieht er unten die Tanzen, oben das goldene Kalb, Materialismus, verstehst du? Und zuerst muss er im Volk aufräumen, bevor die Erweckung kommt, bevor der Segen kommt. Da wurde das goldene Kalb zerschlagen, da wurden sogar die Gesetze zerkloppt, die Gesetzestafeln zerkloppt, da wurde aufgeräumt, das Haus muss gereinigt werden, die Götzen müssen entfernt werden. Bevor uns die Dämonen, die Teufel untertan sind, müssen wir zuerst mal Gott untertan werden. Verstehen wir das? Bei dem Jungen hier, der fiel ins Wasser, sobald er in der Nähe vom Wasser kam, der fiel ins Feuer, sobald er in der Nähe vom Feuer kam. Weißt du, es geht ganz gut in deinem Leben, solange du keine Gelegenheit hast. Weißt du, solange du keine Gelegenheit hast, solange es keine Möglichkeit gibt, zum in Ekstase zu fallen oder was weiß ich, in Epilepsie zu fallen, solange keine Gelegenheit gibt und so weiter, kein Anlass. Aber der kleinste Anlass schlägt dich um. Dämonen werden aktiv, wenn du Geld hast oder manchmal auch keins. Da werden Dämonen aktiv, dass du bestimmte Dinge tust, die du sonst gewöhnlich nicht tun könntest. Unser lieber David, der geht spazieren, ist nicht im Krieg unten, während die anderen alle streiten und kämpfen. Er geht auf seinen Balkon spazieren und dann sieht er diese Frau da unten. Und dann ist es passiert. Also der Teufel weiß, wie er uns Gelegenheit in den Weg schicken kann, um uns zu Fall zu bringen. Gibt dem Argen keinen Raum. Wie funktioniert der Glaube? Weißt du, ein Alkoholiker, ehemaliger Alkoholiker, Antialkoholiker, der kann eine ganze Weile frei sein, aber da muss nur irgendwo im Fondue oder was weiß ich, Alkohol da sein und da fällt er zurück. 1000 Engel können ihn nicht abhalten. Ich habe so einen Fall gehabt, da war sogar ein Missionar in Brasilien, hat für unsere Gemeinde gearbeitet und hat Gott gedient. Und dann kommt er nach Hause und mein Bruder macht Käsefondue, kostet ein bisschen von diesem Fondue und wir haben nicht daraus beachtet, was da passieren kann. Der verschwindet und 3 Tage war er nicht aufzutreiben, ging in eine Tankstelle, hat Alkohol gekauft und so weiter und nicht bezahlt. Meine Frau kommt vorbei und bezahlt und. Und dann schließlich erleben wir oder erfahren wir, dass er mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus liegt. Ein ehemaliger Missionar. Verstehst? Wir sollen dem Argen keinen Raum geben. Versuche uns nicht, Herr. Beten wir. Führe uns nicht in Versuchung. Und wenn wir schon in Versuchung sind, bring uns so gut wie möglich durch die Versuchung durch. So heißt es eigentlich im Original. Der Teufel will unser Leben zerstören. Wie auch immer. Und es ist ganz arg wichtig, Geschwister, nicht, was wir einmal waren und sind und so weiter, was wir erlebt haben. Wenn das Haus nicht bewohnt ist, nur gelegentlich bewohnt ist, es wird besetzt von 7 anderen Geistern, die sind schlimmer, wie man selbst vorher war. Unser Haus muss täglich bewohnt sein. Komm, Herr Jesus, füll mein Haus, füll mein Leben, füll meine Dinge, mein ganzes Inneres und so weiter. Gnade muss täglich erlebt werden. Täglich müssen wir vergeben. Täglich müssen wir uns erbarmen. Täglich muss ich meinen Glauben irgendwie aktivieren. Für jedes Stückchen Brot Gott einfach bitten. Täglich. So viele Leute bauen auf Sand und suchen günstige Wege und dann stehen sie am Schluss wie diese törichten Jungfrauen vor verschlossenen Türen. Und die Jünger haben versucht, aus den Jungen den Teufel auszutreiben, haben es nicht geschafft, sie sind gescheitert. Und wir müssen fragen, lieber Gott, was muss ich tun? Nicht anstrengen. Weißt du, ich kenne Leute, ich kenne Christen, die geben alles. Sie versuchen alles Mögliche, was sie nur überhaupt tun können. Vielleicht müssen wir mal auf die Straße gehen, missionieren, vielleicht müssen wir das und vielleicht müssen wir das machen, vielleicht ein Schild draußen hinstellen oder große Buchstaben, Leuchtbuchstaben hier über die Straße hängen. Was müssen wir tun? Nein, die Jünger haben gesagt, wir haben alles getan. Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Das ist das wahre Geheimnis für die Funktion unseres Glaubens. Beten und Fasten. Durchbeten, so wie die alten Pfingstler das früher gemacht haben. Durchbeten. Und die Bedingungen für Gottes Handeln erfüllen. Hör die letzte Predigt vom Sonntag. Der Glaube wächst, wenn wir anfangen zu beten und zu fassen für uns persönlich. Vielleicht fängst du ganz einfach an, mal auf bestimmte Dinge zu verzichten, was du lieb hast. Mal kein Fernsehen gucken, mal kein Fleisch essen oder keine Süßigkeiten, keine Schokolade. Weißt du, so in Kleinigkeit, da muss man gleich, nicht gleich ganz groß anfangen. So manche würden gleich die Welt auf den Kopf stellen. Nein, deine Seele muss reif gemacht werden für den Herrn. Fasten drückt deine Entschlossenheit aus und unterstreicht deinen Gebetsgeist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Du musst hören, was hat er mir gesagt? Was will er mir sagen? Was bedeutet das alles? Fasten ist ein Opfer. Und ich habe in meinem Leben eine Philosophie entwickelt. Unsere Gebete müssen mit Opfer unterstrichen werden. Ohne Opfer gibt es keine Gebetserhörungen. Und das Einzige, was ich tun kann, für mich, ich kann fasten. Verstehst du? Ich habe nichts zu geben. Ich habe leere Hände. Was soll ich Gott groß bringen? Ich kann nur auf etwas verzichten. Aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu dir. Und wenn Jesus sagt, dass diese Art nicht anders ausfährt als durch Beten und Fasten, dann ist es möglich. Und deshalb, lieber Heiland, hilf uns, dass wir ernste Christen werden, dass wir unseren Glauben ernst nehmen, dass wir dein Wort hören, dass wir entschlossen und entschieden sind, Jesus zu folgen. Das Kreuz steht vor mir und die Welt ist hinter mir. Herr, dass wir wirklich geistliche Tiefe haben, dass unser geistliches Leben einen Tiefgang hat und Herr Jesus, dass jeder für sich anfängt, da wo er ist. Und die Schwaben haben eine so schöne Lösung, das ist die Kehrwoche. Und bei der Kehrwoche ist dann eines, da kehrt jeder vor seiner eigenen Türe. Und lieber Heiland, wir möchten auch vor unserer eigenen Türe kehren. Das ist für uns, für mich, ganz persönlich. Und was ich hier gepredigt habe, das habe ich auch für mich selber gesagt und zu mir selbst gepredigt und zu mir selbst das verkündigt. Wir müssen beten und fasten und Gott suchen, solange er zu finden ist. Denn bald wird die Zeit kommen, wo Gott nicht mehr zu finden sein wird. Und wie gut, wenn wir ihn gefunden, ihn kennengelernt haben, Herr Jesus. Danke, Herr, für diese Botschaft, die du mir gegeben hast und der Gemeinde gegeben hast. Und ich setze diese Botschaft ganz bewusst ins Internet auch, dass viele Menschen angesprochen werden, einfach ihren Glauben wieder ganz neu zu beleben. Belebt dein Werk, oh Gott, und schenke uns neue Kraft, neue Glaubenskraft und vor allem, dass wir die Kraft des Betens und Fastens wieder ganz neu entdecken. Auch wenn es altmodisch ist, auch wenn es überholt ist. Herr, wir wollen es trotzdem tun. Denn die Religion, die für Petrus funktioniert hat, für Paulus funktioniert hat, für dich und für die Jünger funktioniert haben, dieser Glaube ist immer noch das Original, Herr. Und das Original ist Beten und Fasten. Amen.